Wenn das Lauberhorn abgesagt wird, dann wird Jonathan sehr sentimental.
Kann man dann einfach einen Berg absagen? Oder gehört da vielleicht noch Rennen dazu?
Klugscheisser.
Ja, es geht tatsächlich um die Lauberhornrennen, die abgesagt werden, beziehungsweise worden sind, da in der 10. Folge von Zürich geschnetzelt. Außerdem
gibt es auch einen fröhlichen Moment, wo der Jonathan Fragen über die Zürcher Stadtkreise kann beantworten wie ein Weltmeister.
Und wir reden über Proviant.
Der Landjäger, den du mitnimmst auf die Loipen.
Und am Ende lustige Polizeimeldung aus Winterthur.
Ein zweijähriges Kind schließt doch tatsächlich seine eigenen Eltern ein.
Unglaublich.
Zürich ist eine schöne Stadt.
Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen.
Ich kann gratis Klasse essen, egal wo.
Ein gutes Zürich schnetzelt.
Zürich schnetzelt. Der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.
Eure Majestät, ich bin also extrem froh, dass du nach einer Woche König gleich nochmal mit mir hier im Podcast drehst.
Natürlich, ich bin doch nicht einer, der da irgendwie von oben herab jetzt die Leute behandelt. Auch die ganze Woche habe ich eigentlich gar nicht durchregiert.
Du hast aber schon ein bisschen Räder im Stuhl als
sonst. Ja. Ein bisschen, ja. Ich bin immer noch ein bisschen mit Stolz erfüllt. Aber ich habe es nicht ausgekostet, das wollte ich eigentlich sagen. Dass ich es in dieser Woche wirklich nicht ausgekostet habe, niemand umkommandiert habe. Ich war ganz brav und habe einfach mein Tagesprogramm abgespult. Das ist wie wenn ich im Lotto gewinnen würde. Wenn ich eine Million gewinnen würde, dann würde ich auch nicht von heute auf morgen würde ich alles ändern, sondern würde zuerst einmal brav mein Programm, meinen Alltag abspulen.
Dabei wäre doch letzte Woche so ideal gewesen, mit diesen eisigen kalten Temperaturen einfach mal ein bisschen daheim im Sessel innen zu hocken, im gewärmten Wohl bemerkt.
Und nicht mehr zum Arbeiten gehen, meinst du?
Man bringe mir.
Man arbeite für mich.
Genau.
Nein, das habe ich nicht gemacht.
Sehr ein volksnäher König in diesem Fall.
Ich bin total volksnäher. Ja, meine Untertanen, die sind mir ganz lieb. Das sind meine Mitmenschen, das sind meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ehrlich gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, bis du mich jetzt daran erinnert hast, dass ich überhaupt König bin.
Das solltest du mir ein bisschen dankbar sein, dass ich die freudigen Momente wieder in dir aufleben lasse.
Du hast auch Freude gehabt, als ich das Mannsgöckli vor einer Woche gefunden habe im Königsbrötli, oder?
Ja.
Wieso eigentlich? Eigentlich hättest du doch müssen nach dem Königstitel streben.
Ich mag es jedem gönnen, der König wird.
Wieso? Also das verstehe ich jetzt nicht.
Ist doch schön. Wenn jemand Freude hat, dann habe ich auch Freude. Ich bin so richtig selbstlos.
Du bist auch einer von denen, die sich Weltfrieden wünschen als erstes, gell?
Nach der Million, ja.
Nach der Million. Komm, steigen wir ein da in unsere Vorspeise, damit unsere geneigten Hörerinnen und Hörer gerade wissen, wie wir da die 10. Folge von Zürich Schnetzlitz wollen gestalten.
Vorspeise.
Wir haben vor 2 Wochen darüber geredet, wie dass du auf den Langlaufpisten und auf den Schneeschuh-Trails unterwegs bist. Mhm. Aber getreu unserem Motto vom Podcast bist du nie darauf eingegangen, was du eigentlich für Essen mitnimmst, denn wie deine kulinarischen Highlights auf den Loipen aussehen.
Du willst wissen, was ich da für Proviant am Start habe, wenn ich in die Berge gehe, ein bisschen langläufle oder Schneeschuh laufen jetzt aktuell.
Ja, jetzt haben wir doch alle überzeugt, dass sie die Langlaufski unter die Scheichen montieren oder mal die komischen Teller unter die Schuhe und gehen auf den Schneeschuh laufen.
Die Schneeschuhe, ja. Also jetzt. Ich hoffe, dass wir alle überzeugt haben. Also dich auf jeden Fall nicht, oder? Oder bist du unterdessen schon da irgendetwas machen in die Richtung?
Wie gesagt, wenn ich würde gehen, dann würde ich mit dir gehen.
So eine schwache Ausrede, Michi. Du hast jetzt 2 Wochen Zeit gehabt, um irgendetwas zu machen. Und nein.
Ja, es ist einfach nein.
Aber ich erzähle euch natürlich jetzt sehr gern, was ich da mitnehme. Vielleicht kann ich das auch überzeugen, um das vielleicht mal machen. Auch vielleicht mal selbstständig, ohne mich.
Kann man dann auch einen kulinarischen Höhenflug, Takeaway, respektive Home Delivery Cola vom Borolac?
Also es kommt darauf an, wie viel du zahlst. Also wenn du da irgendwie ein paar tausend Stutz locker machst, dann liefert es dir da irgendwie ein Edelmenü vom Borolac sicher auch.
Dann würdest du liefern.
Auf der hohen Einbringung, oder? Was weiß ich. Ja, auf jeden Fall nehme ich immer die ganze Töpperwareladung mit. Also ich habe meistens Rüebli dabei, ich habe Bananen dabei, ich habe Cracker dabei, ich habe irgendein Reisgericht dabei, wo meistens Champignons drin sind, dann Peperoni, vielleicht sogar Hüttenkäse habe ich dabei, etwa die. Dann auch ein bisschen etwas Fleischiges immer, sei das jetzt Landjäger oder ein bisschen Poulet. Also ich bin eigentlich total ausgerüstet. Bei der letzten Wanderung, die ich gemacht habe, das ist gerade am vergangenen Wochenende, dort bin ich im Kanton St. Gallen unterwegs gewesen.
In der Fremde?
In der Fremde. Mit den Schneeschuhen.
Außerhalb vom Sendegebiet.
Es ist gerade noch Sendegebiet von Radio 24. Tatsächlich, ja. Und zwar oberhalb vom Walensee, zu Amden bin ich gewesen. Und dann dort den Berg drauf. Am frühen Morgen, bei minus 10 bis minus 15 Grad, das war wirklich richtig gefröhlich, bin ich dort mit meiner Mutter. Sind wir dort den Berg drauf. Zuerst im Schatten von einem ganz grossen Berg. Und dann haben wir uns dort aufgekämpft über ein paar Stunden. Und dann sind wir auf dem Grat auf 1700 Meter angekommen. Und dann hat grad die Sonne über den Berg gegangen und hat auf uns runtergeschonnen und es ist richtig warm geworden. Und so eine herrliche Situation, wirklich.
Sehr romantisch. Aber du wolltest vom Zessen erzählen.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift.
Ein bisschen.
Aber ich habe ja Übersicht gemacht, oder? Also das Ganze ist meistens nicht warm, weil wir sind ja in der kalten Natur. Ja?
Da kann man ein Feuerli machen.
Das hast du ja schon gemacht, oder? Jetzt zum Beispiel im Winter ein Feuerli, oder? Hast du ja erzählt, glaube ich. In der letzten oder vorletzten Folge hast du das erzählt.
Ja, also es war mehr so ein Apéro. Gut, es hat Raclette gegeben über dem Feuer und Bratwürst, respektive Wiedikerli. Ja.
Also das ist auch ein heisser Tipp von mir, oder? Kannst du zum Beispiel Raclette machen auch? Auf einer Wanderung.
Raclette ist mega cool.
Oder ein kleines Fondue, das Gaglon mitnehmen. Das ist natürlich auch ein heisser. Mal, also das kann ich von Skirennen zum Beispiel. Das kann man am Pisterrand schön machen, während man am Skirennen zuschaut. Das ist eine ganz gute Sache, ja.
Ja, aber Gaglon fürs Fondue, das ist doch immer so mühsam, nicht?
Es ist mühsam, aber es ist natürlich dann geil, wenn du Fondue kannst machen am Pisterrand. Aber zum Wandern, da bin ich ehrlich, nehme ich das nicht mit. Auch Raclette nicht. Das ist mir ein bisschen schwer, das Ganze. Man hat auch den Käse, der nachher alles so ein bisschen stopft. Weil es ist ja schon Hochleistungssport eigentlich, den man da betreibt. Oder beim Bergaufwandern.
Ist Raclette eigentlich bei dir mehr das Problem, dass es dann nachher schwer im Magen liegt und nicht...
Nicht, dass es schwer ist im Rucksack.
Weil Raclette gibt es im Fall mega coole Travel-Sets. Ich als Weltenbummler weiss das natürlich. So kleine, mit Kerzen betriebene Raclette-Geräte.
So eins habe ich auch mal geschenkt bekommen für die Hause. Ja.
Die sind toll.
Ja, die sind lässig.
Du musst nicht immer da, weißt du, den 6er-Grill aufbauen und die Energie verschwenden. Nein, kannst gemütlich mit 2-3 Kerzen und... Das kann keiner schnell.
Aber beim Outdoor-Sport mache ich das normalerweise nicht. Eben, an der Skipiste ist etwas anderes, wenn man einem Rennen zuschaut oder so, dann kann man das machen. Aber
nicht, wenn du selber dich sportlich betätigst. Dann greifst du auf den Landjäger zurück.
Zum Beispiel Landjäger, ja.
Hast du auch noch mal Stadtjäger gehabt?
Was ist da der Unterschied?
Du kennst den Stadtjäger nicht?
Obwohl, mir sagt es etwas, aber ich glaube, ich habe noch nie bewusst einen gegessen.
Du hast noch nie bewusst...
Jetzt erzähl mal, was ist der Stadtjäger?
Ich glaube, ich muss dir mal einen mitbringen.
Ja, was ist denn das? Du musst jetzt da nicht rumdrucksen. Erzähl, was ist es?
Der Stadtjäger, das ist eigentlich ähnlich wie ein Landjäger, nur besser. Oder anders.
Also hat einfach noch ein bisschen Autoabgas drinnen oder was?
Nein, es ist von Stadtzürcher, glaube ich sogar, oder zumindest Kanton. Nein, es sind glaube ich wirklich Stadtzürcher.
Ah, das ist ein Zürcher Produkt?
Das ist ein Zürcher Produkt von Stadtzürcher Landwirtschaftsbetrieb, wo dann die Stadtjäger produzieren. Es ist eine Kleinstserie natürlich. So ein bisschen eine lokale Alternative zu Landjäger.
Und das kann man posten wo?
Es gibt ganz unterschiedliche. Die nächste Möglichkeit für dich zum Kaufen wäre im Viadukt.
Das Zürich West.
Oder auch näher bei dir beim Alpomat. Falls du dich magst erinnern.
Über das haben wir auch schon geschwätzt. Genau, über Automaten, wo man Fressen kann beziehen, wenn jetzt die Geschäfte nicht offen haben. Und der Alpomat bietet ja so rustikales Zeug an, oder?
Wie Alpenprodukte. Also so rustikal sind sie im Fall nicht.
Ja, aber halt das, was man von den Alpen kennt. Schwinswürstli, ein rezenter Käse.
Stadtjäger.
Okay.
Und dort wäre der nächste für dich einmal bis Riederplatz.
Gut, dann gehe ich mir so einen Stadtjäger mal posten und mal testen, ob das etwas ist. Ob der ankommt, dann Landjäger. Wie sieht es eigentlich bei dir aus in Sachen Outdoorsport und Proviant?
Vorher, wo wir darüber geredet haben, was heute das Thema könnte sein, ist mir spontan eine Kindheitserinnerung wieder auftaucht. Und da rede ich jetzt wieder von unseren Nachmittagen im Wald entlang der Seil.
Wir sind ja zusammen in der Schule für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht mitbekommen haben.
Und wir sind fast nicht möglich, aber...
Es ist Fakt. Wir sind im Seiltal in der Schule, der grösste Teil von unserer Schulzeit, in Adliswil.
Und dort habe ich immer einen Apfel bekommen, von daheim. Und der Apfel ist in der Mitte ist ein Bütschki ausgehöhlt oder rausgenommen. Und anstatt das Bütschki hatte es Weinbeere drin.
Und das hat deine Mami gemacht?
Ja.
Ja, so lieb.
Das habe ich in mega. Das ist, glaube ich, das beste, das neue, der beste Proviant, den sie je gegeben hat.
Kann ich mir vorstellen. Das isst ich auch heute noch gerne. Also nicht in dieser Form, weil mir macht das niemand. Aber Äpfel isst ich noch gerne. Und Weinbeere natürlich im Müsli gehören dazu.
Ja, das ist eine sehr schöne Erinnerung.
Mm. Ja, Früchte sind etwas Wertvolles, wenn man draussen geht laufen oder Sport machen, finde ich. Ein bisschen Fruktose, gell? Pusht die ein bisschen.
Ja, isst du eigentlich auch so Trockenfrüchte à la Aprikosen, Ananasstückchen?
Zwischendurch auch, ja. Trocknete Äpfel.
Ja.
Also nicht wahnsinnig viele exotische Früchte. Also Banane ist eigentlich das höchste der Gefühle, die nicht jetzt aus unseren Breitengrad kommt. Alles andere ja, versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. Also dann ich möge eher trocknete Äpfel. So etwas, aber nicht irgendwie getrocknete Ananasstückchen und so nicht, nein.
Willst du ein bisschen Greta raushängen?
Ja, sie ist ein grosses Vorbild von mir, Greta Thunberg. Die ist übrigens 18 geworden jetzt,
und
gell?
Sie hat Schweden eine Briefmarke bekommen.
Wirklich? Ja. Sie hat Schweden eine Briefmarke bekommen? Das ist ja Wahnsinn. Was für eine Ehre.
Zu Ehren Greta Thunbergs hat es in Schweden eine neue Briefmarke gegeben.
Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift.
Ein bisschen.
Also Äpfel mit Weinbeere drinnen. Das ist ein Proviant für Vorussen, wo du gerne gehabt hast als Kind.
Ja, und auch oft. Und natürlich, was auch häufig noch so ein Thema war, ist das obligate Studentenfutter.
Mm. Ja, das finde ich auch super. Das gibt wirklich auch einen schönen, schnellen Energieschub. Gell? Wenn man so ein Hampfle Nüssli mit eben Weinbeere oder was weiß ich, was noch alles drinnen ist, hinter den Druckst.
Ich bin eben nicht so ein Nussfan.
Nicht?
Also sehr selektiv.
Das heisst Mandeln?
Nicht so gern. Baumnüsse? Was ich mega gern habe, sind Cashews.
Mhm.
Was ich mega gern habe, sind Macadamia.
Die habe ich dafür nicht so gern, Macadamia-Nüsse.
Mal. Die sind gut.
Aber Cashew finde ich auch super. Ja. Und Pecan finde ich eben auch lässig. Pecan-Nüsse.
Nein. Nein, mir beschränkt sich wirklich auf die zwei. Und gut, das nenne ich jetzt nicht mehr so studentenfuttermässig die Erdnüsse, aber nur die gesalzenen.
Mm.
Was es zum Bier dazu gibt.
So für einen schönen Barticken, ja, zwischen dem einen Bierschluck und dem anderen noch kurz kannst du einen Hampfle von diesen gesalzenen Erdnüsse reindrücken. Yeah.
Die sind übrigens so in den letzten Monaten immer fader geworden. So während Corona.
Wieso?
Ich glaube, weil alle das Löffel benutzen, um es rauszunehmen. Und
ja, stimmt. Das ist eigentlich schon
und noch grusig. Und alle sauber die Hand waschen.
Wenn du das überlegst, ist es eigentlich schon noch grusig, oder? Wenn jeder dort reingreift und dann seine Hinterlassenschaften dort drin lässt. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich will das jetzt gar nicht da vor dem inneren Auge mir ein konkretes Bild machen. Uiuiui, ja. Und sonst ist natürlich... Bergbeiz, eine gute Bergbeiz, auch immer etwas ganz Tolles, wie ich finde. Oder jetzt haben sie leider zu.
Gibt es aber, glaube ich, der, der Takeaway macht?
Das kannst du ja. Takeaway beziehen und dann irgendwann mit von außen kannst du dann das Essen genehmigen. Ja. Bergbeiz ist eigentlich etwas mega tolles, oder? Dann kommst du auf den Gipfel an und dann ist dort noch ein Bergbeiz oder vielleicht auf dem Weg und dann nimmst du dort Mistkratzerli zum Beispiel, eines von meinen favorisierten Gerichten. Das ist wirklich, ja, toll.
Bin ich mehr der Alpermagronen-Typ.
Mehr Alpermagronen finde ich natürlich auch lässig, das haben wir ja schon mal geklärt in unserem Podcast. So wie als Belohnung für die geleisteten Sachen, für den geleisteten Aufstieg.
Oder was auch auf der Skipiste, jetzt sind wir aber auch schon wieder sehr weit vom Thema weg.
Wobei, es ist auch Wintersport, gell? Skifahren.
Ja, aber so Proviant mitnehmen.
Ja, stimmt.
Aber was ich fast nur auf der Piste gerne habe, oder was dort besonders gut ist, eine Gerstensuppe.
Mhm. Ja.
Das ist, glaube ich, nie nicht so gut wie auf der Piste.
Da läuft mir jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen, wenn ich drüber schwätze.
Also ich habe meine beste Bergbeiz übrigens im Wallis kennengelernt. In Zermatt.
Mhm.
Chevroni heisst es.
Chevroni?
Ja.
Also Beifroni?
Ja. Und das ist ganz lustig. Ich bin ja im Sommer bin ich in Zermatt in der Ferien gewesen. Wie es die Situation gerade ein bisschen zugelassen hat. Und dann habe ich mal so im Hotel so nachgefragt, so eben, wenn wir so ein bisschen in die Höhe gehen, weil was sie empfehlen und dann vielleicht noch irgendeinen Bergbeiz oder so, wo wir noch etwas einkehren können. Dann geheißen, ja, dort aufs Rothorn nur und dann von der Sonecke kannst du wieder durch ablaufen. Und dann kommst du dort so, hat es so wie ein Weiler oder so, wo es mehrere Beizen hat. Und dort kannst du fast jede Beiz gehen, jede gut ist, aber mit Abstand die beste sechs Chevroni.
Und es hat sich bestätigt.
Und als ich dann am Abend noch geschaut habe, wo man könnte zu Nacht essen, habe ich dann so meinen Gourmet-Führer genommen und habe müssen feststellen oder dürfen feststellen, dass die Bergbeiz Chevroni sogar im Guide Michelin erwähnt wird.
Oh! Quel honneur!
Oh, eh!
Ich finde, wenn wir jetzt so ein bisschen abschliessend auf das Geschwafel von uns da schauen, ich finde es schon noch wichtig, dass man einfach Proviant dabei hat. Oder sonst sitzt man plötzlich auf dem Trockenen und man kann sich eben, wie vorher schon ein bisschen angedeutet, man kann sich immer wieder ein bisschen belohnen. Nicht nur das Einkehren in den Bergbeiz ist eine Belohnung, sondern auch der eigene Proviant, den man mitnimmt. Kann man kurz ein Päuschen machen, etwas trinken. Trinken ist auch super wichtig. Jetzt bei diesen Temperaturen, bei diesen tiefen Temperaturen sowieso etwas Warmes oder einen guten Tee in einer Thermoskanne.
Zahlt sich endlich mal Thermoskrug aus. Ja.
Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen Einblick geben können, was man kann mitnehmen kann und was man sollte mitnehmen.
Hauptgang.
Wenn wir gerade vorher beim Wallis waren und bei Chevroni, kannst du eigentlich so ein bisschen den Walliser Dialekt nachmachen, Michi?
Ja, meine Grossmutter kommt ja ursprünglich aus dem Wallis und durch das bin ich schon auch ein bisschen im Wallis verbunden.
Also ich kann das total nicht. Kannst du mal irgendwie eine Kostprobe geben?
Was willst du wissen?
Wie war es beim Chevroni gewesen?
Du meinst, wenn ich zum Chevroni komme?
Zum Beispiel, ja.
Ja, da gehst du mit der Bahn rauf aufs Rothorn. Wenn du den Rothorn die Aussicht ein bisschen genossen hast, dann gehst du wieder in den Brie. Und bei so einer Ecke musst du einfach aussteigen, gell? Und wenn du ausgestiegen bist, dann gehst du rüber auf Findlen. Und da bist du eigentlich schon fast beim Chevroni. Nachdem du gut gegessen hast, dann kannst du weiter im Brie und dann bist du innerhalb von einer halben Stunde bist schon wieder unten an in Zermatt. Ja. Das ist ein wunderbarer Spaziergang.
Das ist nicht schlecht. Ich bewundere das. Wirklich, Walliserdeutsch, das ist etwas ganz Schwieriges, wie ich finde. Aber das hast du mit Bravour hast du das da bestanden. Ich kann gar nicht sagen, ob du irgendwie Fehler gemacht hast. Hätte
einen völligen Scheissdreck können erzählen.
Nein, also ein bisschen kann ich schon abschätzen.
Das habe ich lustig gefunden, apropos Scheissdreck erzählen. Es ist vor kurzem, ein, zwei Monaten, ist so ein Video umgegangen, wo einer eine Wegerklärung auf Walliserdeutsch gegeben hat. So Komiker-like. Und wenn du dieser Wegbeschreibung richtig zugelassen hast, wir haben schon Walliserdeutsch geredet, aber wenn du genau zugelassen hast, dann ist es eigentlich einfach geradeaus, bis du bei dem Garten bist und dann ist es dort.
Das hat es geheissen.
Aber okay. Hat Ellen lang erzählt, aber die Aussage war eigentlich völlig nichts zu sagen.
Gut, kommen wir vom Walliserdeutsch auf das eigentliche Thema vom Hauptgang. Wir gehen tatsächlich, wir machen einen Gump ins Bernbiet, ins Berner Oberland.
Juhu, aua.
Aua. Wir wollen schwätzen über die Lauberhornrennen, die legendären. Ja, die sind abgesagt. Nach einem Hin und Her.
Das tut dir, glaube ich, schon ein bisschen weh im Herzen.
Da blühtet mein Herz, wirklich. Ich bin totaler Wengen- und Lauberhorn-Rennen-Fan. Und jetzt sind die wegen Corona abgesagt, weil Wengen ja offenbar wirklich so ein Corona-Hotspot ist und die Zahlen dort relativ schnell aufgehen. Es waren ja offenbar auch Briten dort gewesen, britische Touristen, die da die Virusmutation eingeschleppt haben. Ja, und jetzt haben die Behörden halt mitbekommen, dass da ein paar Leute Corona haben, die auch ganz nahe beim Renn-OK sind, bei den Funktionären etc., bei den Helfern. Und da hätte jetzt einfach nicht mehr garantieren können, dass der ganze Skitross bewahrt wird und geschützt wird vom Virus. Und darum die Absage.
Und wie gehst du da damit um?
Ich habe zuerst wirklich leer schlucken, muss ich sagen. Weil ich hätte es so gern gesehen. Das erste Mal seit Jahren hätte ich das Lauberhornrennen, die Lauberhornrennen muss man ja sagen, sind ja immer drei. Aus der Tradition heraus sind es ja eigentlich eine Kombination am Freitag, dann die legendäre Abfahrt am Samstag und ein Slalom am Sonntag. Und das Jahr wären eigentlich zwei Abfahrten, Freitag, Samstag geplant gewesen und dann das Slalom. Und das erste Mal seit Jahren hätte ich das eben am TV geschaut und wäre da in Zürich gewesen.
Sonst bist du, glaube ich, immer vor Ort gewesen.
Ich bin jetzt wirklich jahrelang vor Ort gewesen, immer fürs Radio gearbeitet, für Radio 24 und diverse andere Radiostationen in der Schweiz. Hat dort live berichtet und zum Teil auch kommentiert. Und jetzt, das erste Mal seit Jahren, wäre ich da in Zürich gewesen und hätte das Ganze am TV-Bildschirm mitverfolgt. Schade.
Ja, also wenn ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf und ich hoffe, es reisst nicht zu fest Wunden auf bei dir, da mag ich mich noch extrem gut erinnern. Ich glaube, das Lauberhornrennen, das ist das Rennen gewesen, wo du, glaub, jedes Jahr davon erzählt hast, wie du dich gefreut hast, um das vor Ort live zu kommentieren. Ich kann keinen anderen, und wir reden ja viel, auch was du beruflich so darfst besuchen und was nicht. Ist, glaube ich, das Einzige, wo ich einfach jedes Mal das Feuer in dir noch mal mehr spüre als eine WM, als Olympische Spiel, alles. Aber das Lauberhornrennen, das ist immer das gewesen, wo du brennt hast dafür.
Ja, jetzt läuft es mir wirklich gerade ein bisschen kalter Rücken drauf.
Nein, Entschuldigung.
Es ist so schade, wirklich, dass die nicht stattfinden können dieses Jahr. Kitzbühel springt zum Glück ein. Also die Rennen sind nicht total von der Bildfläche verschwunden. Die finden statt, aber einfach im Konkurrenzstaat zu Österreich, leider. Nein, es ist ganz traurig, wie ich finde. Ich bin schon als Kind bin ich regelmässig auf Wengen. Meine Eltern haben meine Geschwister und mich auch im Sommer, zum Teil auch im Winter, mit auf Wengen aufgenommen. Dort ist auch der ganze Skitross dann auch untergebracht. Dort ist auch die Zieleinfahrt von der Lauberhornrennen. Und von dem her liebe ich die Region dort. Liebe ich dort auch zu wandern, dort Ski zu fahren. Also unter der Jungfrau, unter dem Eiger und unter dem Mönch. Und dann wollte ich immer mal auch an diesen Lauberhornrennen sein. Als Kind habe ich es aber nie geschafft, als Kind. Und dann eben als junger Erwachsener habe ich dann dürfen beim Radio arbeiten und bin dann langsam in den ganzen Skizirkus eingestiegen und habe dann dürfen dort kommentieren. Ich habe auch die ganzen Lauberhornrennen mit ganz viel Spannung und Emotionen auch am Fernsehen verfolgt, als Kind schon und dann auch als Erwachsener. 2010, dort bin ich noch nicht am Lauberhorn gewesen, dort hat der Carlo Janka gewonnen, die Abfahrt. Der war damals in Topform, oder? Das war der absolute Skistar. Das war Skisuperstar von der Schweiz, aber auch international. Hat damals 2009, 2010 hat er den Gesamtweltcup gewonnen. Und dann hat er eben auch triumphiert am Lauberhorn. Und meine grossen Kommentatoren, Heroes beim Schweizer Fernsehen, waren der Matthias Hüppi und der Bernhard Russi.
Deine grossen Vorbilder.
Ja, sie sind so etwas wie Vorbilder. Den hast du sicher auch gerne zugelassen, oder?
Ja, extrem gern. Und ich glaube, es war sogar der Russi gewesen. Der ist doch einmal jahrelang ist der mit der Kamera noch die Piste drauf gefahren. Also das Rennen.
Der war auch Kamerafahrer gewesen.
Das war dort so ein Highlight gewesen zu meinen Kindertagen. was heute überhaupt nicht mehr speziell ist, jemandem da GoPro vorne an der Brust anhängen und dann da abfahren. Aber dazu muss wirklich mit den grossen, schweren Kameras der Bernhard Russi da einmal das Zeug da abbrettert und nachher die Rennfahrer abfahren. Das war schon eindrücklich gewesen.
Ja, und der war ja wirklich ein hochdekorierter Skifahrer gewesen. Das haben wir gar nicht erlebt, da sind wir noch im Himmel gewesen, oder? Sind wir noch gar nicht geboren gewesen. Ja, wo er seine grossen Erfolge auf der Skipiste gefeiert hat, oder? Und nachher ist er wirklich zu einem Star-Kommentator geworden. Zuerst eben Experte und dann ist er wie aufgestiegen zu einem Kommentator, oder? Das schaffen nur selten ehemalige Profisportler, dass sie wirklich vollwertig in die Riege von den Kommentatoren, von den Journalisten aufgenommen werden. Und das ist jetzt im Fall von Bernhard Russi ist das so gewesen. Und eben, ich habe das Jahr 2010 angesprochen. Da habe ich kurz im Archiv gekramt und nochmal Siegesfahrt von Carlo Janka kommentiert von Matthias Hüppi und Bernhard Russi für den Grübelz.
92 Hundertstel.
Und jetzt lockern. Ein bisschen lockern muss auch der Carlo. Auch er ist müde, das dürfen wir nicht vergessen. Wartet. Und jetzt dichter suchen.
Komm, jawohl, ja, das hat geklappt, das gibt die neue Bestzeit. Carlo Janka im Ziel mit 2:32:23, Platz 1.
Das ist schon genial, oder?
Und die Stimmung mit den Leuten,
ja, das ist
unvorstellbar, ja, heutzutage.
Dort im Zielraum, dort ist immer wirklich picke, packe voll. Und eben, es ist ja die längste Abfahrt der Welt am Lauberhorn. Und dort ist ja immer eigentlich die ganze Strecke entlang sind die Leute. Unter anderem mit dem Gacklon, oder? Macht sich dort ihr Fondue oder ein Raclette und schaut dann eben den besten Abfahrer der Welt zu, wie sie da die Strecke vom Lauberhorn auf Wengen abrasen. Das ist schon ganz, ganz, ganz eine gute Sache. Und ich bin dann als Reporter dann immer im Zielraum. Oder meistens. Dann während der Rennen im Zielraum, dann kommen die dort runter und dann kommen wir meistens die Schweizer Athleten, oder? Wir Schweizer Medienschaffende planen natürlich auf die Schweizer Athleten und wir können sie dann interviewen im Zielraum.
Und jetzt hast du ein Interview, dein erstes Interview mitgebracht vom Lauberhornrennen.
Das habe ich leider nicht mehr gefunden. Das ist irgendwann in den Tiefen vom Archiv verschwunden.
Aber wahrscheinlich auf Kassettli.
Nein, so alt ist es nicht. Ich weiss auch gar nicht mehr genau, wann ich das erste Mal am Lauberhorn war. Vielleicht 2012. Also 9 Jahre. 9 Jahre ist es her. Ich glaube, weil 2013, das war meine erste Ski-WM, die ich gemacht habe in Schladming in Österreich. Und ich glaube, ein Jahr vorher war mein erstes Mal als Reporter am Lauberhorn. Jetzt habe ich aber gleich, das war ja mein Traum, oder? Mal so etwas können jetzt kommentieren. Und dann habe ich das fürs Radio machen. Jetzt habe ich bin nicht wahnsinnig tief ins Archiv hineingestiegen, sondern habe einfach die Siegfahrt von Beat Voigt vom letzten Jahr kurz ausgepackt. Darf ich so egoistisch sein und einfach das kurz abspielen?
Du darfst das ganz selbst verliebt abspielen. Komm, drück das Play-Knöpfli.
Das ist wirklich, das ist ein Traum gewesen, wo ich meine ersten Rennen habe kommentieren konnte. Und das ist jetzt eben so ein Beispiel von einem Rennkommentar aus dem letzten Jahr, Beat Voigt.
Jetzt sind wir gespannt, wie er da das Ziel verwünscht. Das Ziel S, das ist ja eine wunderbar geschwungene Kurve. Sieht gut aus und jetzt schiessen da ins Ziel mit der neuen Bestzeit. 13. vor einem Dominik Paris. Das ist eine lässige Fahrt von Beat Voigt. Und Fans, ihr hört es im Hintergrund, die rasten aus. Das könnte eine Podestfahrt, das könnte eine Siegfahrt gewesen sein.
Also zu diesem Zeitpunkt, oder? Ist es noch nicht sicher gewesen, dass er da hat die Bestzeit von diesem Rennen angelegt.
Aber die Aufnahme musst du nachher ein bisschen abregulieren, oder?
Das hat dann...
Das hat so sehr euphorisch.
Es ist auch hoch emotional, das Ganze. Gell? Von so etwas lebt ja das Radio auch, oder? Da sind wir ehrlich.
Wäre schade, wenn nicht.
Ja, finde ich auch, ja. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Aufnahmen von der WM 2017 in St. Moritz, wo ich mich wirklich gar nicht mehr spüre. Da ist das ein Scheissdreck dagegen, da die Fahrt von Beat Voigt. Aber das will ich euch jetzt nicht antun. Ja, das ist auf jeden Fall immer ein unglaubliches Highlight, die Lauberhornrennen. Und jetzt eben das Jahr leider nicht. Was bedeutet die für dich?
Ja, Skirennen, da bin ich einmal nicht so begeistert. Also, es ist sicher cool, nachher in der Zusammenfassung so den Siegeslauf zu sehen, aber ja, wenn dann so der vierte runtergefahren ist und die gleichen Böckli gemacht hat, okay, hat man es dann gesehen.
Mhm. Also Lauberhorn hast du auch nie so richtig aktiv mitverfolgt?
Nein, nein.
Mhm.
Nein, da bin ich wirklich, das ist mir zu monoton.
Ich habe da eine lustige Episode von den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea. Das ist ja auch kein Volk, das Skialpin begeistert ist, die Südkoreaner, oder? In Sachen Wintersport kennen die eigentlich nur eisschnell laufen und sonst nichts. Aber gleich haben die Organisatoren natürlich ein paar euphorische Leute wollen an der Rennstrecke, oder? In Südkorea. Und dann haben sie dort Hunderte von Südkoreanern an der Skipiste gekarrt. Und dann war dort zum Beispiel die WM-Kombination der Männer gewesen, wo ich live dabei war. Und dann ist ja immer der erste Teil des Rennens ist am Morgen und der zweite Teil des Rennens ist am Abend. Das ist ja immer eine Kombination, oder? Mhm. Aus einer Speed-Disziplin, sei das jetzt die Abfahrt oder Super-G, und dann der zweite Teil ein Slalom. Und dann haben die meisten von diesen südkoreanischen Zuschauern haben gemeint, nach der Hälfte des Rennens, jetzt ist fertig, jetzt gehen wir heim. Und dann sind sie heimgegangen. Und dann ist wirklich am Nachmittag ist
Totenstille.
Ist nur noch die Hälfte los gewesen. Das ist so tragisch. Und es gibt ja auch Bestrebungen vom Weltskiverband FIS, dass man jetzt so Formate entwickelt, die so ein bisschen attraktiver sind für den asiatischen Markt. Weil die begreifen es, glaube ich, eher, wenn zwei Fahrerinnen oder Fahrer gegeneinander fahren. Weißt, dann siehst du, die starten gleichzeitig oben, fahren dann um die Stangen herum gleichzeitig.
Und irgendeiner wird schneller.
Genau,
und einer
wer kommt zuerst im Ziel ist, hat gut. Oder ganz einfach.
Also so wie es eigentlich beim Snowboarden ja schon lange auch
ja, praktiziert beim Parallel, wird. Beim Parallel.
Und Buckelpiste nicht auch, bei dem Skifahren?
Nein, ich glaube im Fall nicht.
Glaub Einzel,
nein,
ja.
Das ist Einzel, ja. Aber damit sie es einfach begreifen, oder? Wenn sie einfach ein Mannsgöckel sehen, gegen Zeit fahren, dann ist das für vor allem den Grossraum Asien ist das nicht so interessant. Ja, das wäre, glaube ich, der Ausflug, oder? In den Skizirkus gewesen.
Das Bundesratsreisli.
Das Bundesratsreisli. Der Lauberhorn-Abstecher. Mit vielen Emotionen, aber trotzdem auch einem Auge, das ein bisschen brüllt jetzt, weil es eben nicht stattfinden kann, diese legendären Lauberhorn-Rennen. Schade, schade.
Zwischengang.
Schauen wir, ob es das brüllende Auge jetzt zu einem lachenden Auge schafft. Ich habe Fragen mitgebracht.
Und wenn ich die natürlich alle souverän beantworte, dann strahle ich wieder über das ganze Gesicht. Da hast du recht.
Wo hast du das Tüchli-Box?
Du fiese Kaib. Wie viel hast du denn vorbereitet?
Ich habe vier Fragen für dich. Und wir haben ja diese Woche nicht wirklich einen spannenden Viertig drin gehabt. Jetzt kommen übrigens ganz lange keine Viertigen mehr. Ich habe darum gedacht, ich tue mich ein bisschen zurückbesinnen und tue die letzten Folgen ein bisschen Revue passieren lassen und stelle zu denen ein bisschen Fragen.
Was zu den Folgen?
Angst, keine Angst.
Was wir bis jetzt gemacht haben?
Keine Angst. Es ist nur thematisch in den Folgen. Es kommt keine Frage. Ich frage nicht, was haben wir in der zweiten Folge
genau,
zur Vorspeise besprochen.
Oder bei Minute 17 in der dritten Folge. Über was haben wir dort geschwätzt?
So fies bin ich dann doch nicht.
Das wäre mega fies, ja.
Und die Frage 1, die hat sich so richtig aufgedrängt. Wir heissen, oder unser Podcast heisst...
Zürich Schnetzlet.
Und da ist natürlich die prädestinierte Frage, weißt du überhaupt, wenn das Zürich Schnetzlet das erste Mal in einem Kochbuch erwähnt worden ist?
Ah ja, das haben wir schon mal besprochen, gell?
Nein.
Nicht?
Nein.
Haben wir das noch nicht besprochen? Das erste Mal in einem Kochbuch Zürich Schnetzlet.
Jetzt also, kommt es raus, ob du Zürich-Historie kennst.
Willst du jetzt genau ein Jahr wissen oder was willst du wissen?
Je näher du dran bist, desto besser.
Ja, also das genaue Jahr kann ich dir im Fall nicht sagen.
Also, darfst du ein Jahrhundert sagen?
Darf ich ein Jahrhundert sagen? Okay.
Aber also, es gibt dann schon fast zwei Minuspunkte, wenn du es nicht weißt.
Gut. Also, es ist das 20. Jahrhundert.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja.
Jetzt können wir noch sagen, erste oder zweite Hälfte?
Erste.
Sehr gut. Wir grenzen jetzt immer weiter ein.
Warte, komm, jetzt bin ich auf 50 Jahre, bin ich genau. Jetzt versuche ich es zu erröteln. Das erste Mal in einem Kochbuch erwähnt, das Zürich-Schnetzelte. Jetzt hast du gerade übergeschaut zu mir, weil ich habe so einen Computer neben mir und du hast wollen schauen,
ob ich am Googlen
bin. Ja, ich am Googlen bin. Nein, ich verspreche dir auch heilig, ich bescheisse nicht. Also, ich schätze mal, keine Ahnung, 1937.
Von vier Zahlen sind drei richtig gewesen.
Okay.
Es war 1947.
47, okay. Also ja. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, es ist aber so, also geschnetzeltes Kalbfleisch, was ja auch im Zürich-Schnetzelten ein Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil ist, das ist bereits seit dem 19. Jahrhundert im Alpenraum verbreitet, aber das klassische Zürich-Schnetzelte, wie wir es kennen, das wird das erste Mal 1947 in einem Kochbuch in einem erwähnt.
Das ist krass, gibt es noch gar nicht so lange, ein bisschen mehr als 70 Jahre.
Ja, ja. Uns gibt es auch noch nicht so lange, also unser Podcast.
Ja. Also nicht ganz tief das Datum, aber...
Nein, das also
schon nicht schlecht, oder?
Du als König, das muss fast richtig sein. Das nennen wir, das tun wir jetzt als richtig verbuchen.
Ah, das ist ja schon ein paar lieb von dir.
Jetzt, unser Podcast handelt ja von Kulinarik. Das haben wir jetzt abgehandelt. Es geht aber auch um Zürich.
Mhm.
Darum habe ich gedacht, die nächste Frage, die geht mehr so ein bisschen in die Zürcher Geschichte ein. Und zwar würde ich gerne wissen, ob du mir kannst erklären, wie Zürcher Stadtkreise entstanden sind.
Also ursprünglich hat es natürlich nur den Stadtkern gegeben, oder? Lindenhof, so ein bisschen das Zentrum der Stadt. Und dann der heutige Kreis 1, würde ich mal sagen, war mit der Stadtmauer umrundet gewesen, und das war der Stadtkern gewesen. Und alles andere, was außerhalb des Kreis 1 ist, das ist sukzessive dazugekommen, wie die Stadt gewachsen ist. Aber wer jetzt genau bestimmt hat, dass zum Beispiel die Enge der Kreis 2 ist oder Wiedeke der Kreis 3 oder
Altstädt der Kreis 9,
das weiss ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel zuerst die Enge zum Kreis 1, also zum ursprünglichen Stadtkern dazugekommen ist. Oder? Und darum ist der Kreis 2, dann ist Wiedeke dazugekommen und so ist das dann sukzessive gewachsen. Stimmt das?
Hey, zweite Frage, richtig.
Wirklich? Ist das korrekt?
Ja, also es ist so, vor 1893, dort hat es eigentlich nur die Altstadt an und für sich gegeben als Gemeinde Zürich. Das ist der heutige Stadtkreis 1. Und dann ab 1893 sind dann laufend Gemeinden oder eben auch Gebiete eingemeindet worden. Also sind neu zu Zürich dazugewachsen und durch das haben sich dann die Kreise gebildet. Und es ist dann so, dass man auch jetzt gerade Enge, die du vorher erwähnt hast, so kleinere Gemeinden wie Enge, Wollishofen und Leimbach hat man dann zusammengenommen zum Kreis 2.
Mhm.
Die sind aber gleichzeitig eigentlich eingemeindet worden.
Ah, Wollishofen und Leimbach auch? Also ja. Gleichzeitig mit den Enge?
Genau, 1893 war das.
Ja.
Und so hat es dann laufend wieder Kreis dazugegeben. Respektive Gemeinden sind eingemeindet worden und es hat den Kreis dazugegeben.
Jetzt bin ich gespannt auf deine dritte Frage.
Die dritte Frage, da sind, ich habe sogar 5, habe ich jetzt gerade gemerkt. Bei der dritten Frage, dort würde ich gerne auf die Sendung eingehen oder auf die Folge eingehen, wo wir über Mobilität geredet haben.
Mhm.
Und es gibt, seit ein paar Jahren gibt es in Zürich bei der VBZ die Regelung, dass man in den Ansagen, in der Bus und Tram nicht mehr darf die letzte Haltestelle mit Endstation ansprechen.
Ja.
Also darfst du nicht mehr sagen, Endstation Pfarrhof.
Mhm.
Sondern du musst jetzt neu, glaube ich, Endhaltestelle sagen. Weißt du, warum das so ist?
Weil Endstation tönt wie ein Krematorium. So weißt du, im Sinn von Lebensende, Endstation, das Altersheim kommt. Das Krematorium ist nahe. Geht es in die Richtung?
Du bist heute richtig gut unterwegs. Wirklich richtig gut unterwegs. Es ist aus Pietätsgründen.
Ja.
In der Stadt Zürich sind x% über die Hälfte der Endhaltestellen von Bus und Trammer sind entweder Spitäler oder Friedhof.
Ah, wirklich? Ja, das ist lustig.
Und wenn es dann heisst Endstation Friedhof, dann könnte das gewissen Leuten ein bisschen in den falschen Hals kommen.
Verstehe ich.
Vor x Folgen im Dezember um jetzt gerade schon in die Frage 4 überzuleiten. Dort haben wir es von Schnee und vom Fakt, dass du kein Schneebild gepostet hast auf Instagram und Facebook.
Ja, wo es erstmal da in die Stadt aber geschneit hat. Totale Hysterie, alle haben irgendwie da ihre Schneefötterli aufgeladen.
Und da gebe ich dir jetzt gerade schon den ersten Hinweis eigentlich mit dieser Überleitung. Weil meine Frage ist, ob du die Nummer 044 412 1471 kennst. Das ist eine Spezialität von der Stadt Zürich.
Das ist der Schneeräumungsdienst.
Nein.
PRZ.
Nein.
Das keine
ist,
Ahnung.
Das ist Schlitteltelefon.
Das Schlitteltelefon? Okay. Ob man kann am Mützig schlitteln, oder was?
Richtig.
So lustig. Habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt.
Ja, es ist so wie früher. Hast du so Nummern gegeben? Und dann hast du anrufen, um überprüfen, ob der Skitag stattfindet.
In der Schulzeit,
meinst du? In der Schulzeit, ja. Mhm. Das ist immer am Morgen, hast du die Tonbände müssen ablassen, ob du jetzt einen Skitag darfst oder nicht.
Yeah.
Aber es gibt ein Schlitteltelefon in der Stadt Zürich, wo du kannst anrufen kannst, um zu schauen, ob die Piste, respektive die Schlittelpiste, offen ist am Jütliberg.
Sehr cool.
Ja, also ich bin schwer beeindruckt. 3 Fragen hast du schon richtig beantwortet. Die da jetzt...
Nein.
Sag mal nein. Jetzt... Das ist eine ganz schwere Frage. Ich komme auf die Folge zu sprechen, wo wir über so Orte in der Stadt Zürich geredet haben. So Wohlfühlort. Und ich mag mich erinnern, wir sind auch einig, sind wir mal im Friedhof Seelfeld einen Spaziergang machen.
Ja, sind wir flanieren.
Und passend zum Friedhof Seelfeld ist mir dann ein Sprichwort auch in den Sinn gekommen. Sonst ist nur der Tod und der kostet.
Ja, und du willst wissen, von wem das ist, oder
was? Nein, ich will wissen, ob du eine Idee hast, warum das echt in Zürich nicht so ist. Warum das Sprichwort in Zürich einfach nicht zutrifft.
Kannst du mir nochmal sagen?
Sonst ist nur der Tod und der kostet.
Und du willst mich jetzt fragen, warum das in Zürich nicht so ist.
Mhm.
Weil die Beerdigung in der Stadt Zürich von der öffentlichen Hand getragen wird. Das glaube ich ja fast nicht. Wirklich, ist das so?
Es geht in die Richtung.
Also wenn du jetzt würdest sterben, wir wollen es nicht hoffen, oder? Nehmen wir mich. Wenn ich jetzt würde...
Wollen wir auch nicht hoffen.
wenn ich jetzt würde vom Lastwagen überkarrt werden und ich bin Bewohner von der Stadt Zürich, dann würde die Einäscherung, wenn ich das so wünsche, die öffentliche Hand zahlen. Nein, oder? Wirklich? Ist das so?
Ist ja so.
Ist das so? Wahnsinn.
Ich habe das mal so ein bisschen aufgelistet. Und was spannend ist, also ich probiere auch immer so ein bisschen einen Quervergleich zu bringen, weil die Schweiz ist ja so ein bisschen ein Kantönli-Geist-Land. Also, wenn du gestorben bist, dann brauchst du zuerst mal einen Sarg.
Mhm.
Und in Bern zum Beispiel, dort kommst du einen Sarg ab 860 Franken über. In der Stadt Zürich ist der gratis.
Ja, okay.
In einer sozialen Einrichtung werden die Särge hergestellt und die Stadt Zürcher können die gratis über. Dann geht es ja darum, dass du auch eingesargt werden musst und ein Bestattungskleid musst überkommen. Das kostet jetzt zum Beispiel in Luzern kostet das 240 Franken. Ungefähr. Zürich ist das gratis.
Okay.
Dann musst du irgendwie mit dem Sarg, wenn du eingekleidet bist und in dem Sarg innen liegst, musst du irgendwie auf den Friedhof kommen. Und irgendein Bestattungsunternehmen muss dich überführen. Jetzt gehen wir wieder auf Bern, da kostet das auch 240 Franken. In Zürich wird das gratis gemacht. Dann willst du vielleicht eine Beisetzung in einem Reihengrab. Das ist bei uns gratis.
Mhm.
In Bern zahlst du für das 1077 Franken.
Leck, Bobby.
Und dann, das habe ich eigentlich das Sträubste gefunden. Jetzt wird es eben nicht mehr gratis in der Stadt Zürich, jetzt können wir auch ins Geld hin. Es muss ja noch Todesurkunde ausgestellt werden.
Die kostet?
Die kostet 30 Franken.
Ja.
Willst du noch den Vergleich auf Bern?
Gratis.
In Bern kostet das Ausstellen von einer Todesurkunde 1553 Franken 85.
Das ist jetzt nicht wahr. Nein, sorry. Das ist ja wirklich eine richtige Abzocke.
Darum... Auch in Zürich ist der Tod umsonst und er kostet nicht mal.
Ganz Ja, etwas, was ich wirklich nicht gewusst habe.
Und das in einer der teuersten Städte in der Schweiz.
Wenn wir jetzt Bilanz ziehen bei diesen Fragen, was würdest du mir für eine Note geben?
3,5 Fragen richtig beantwortet, 1,5 Fragen so halbwegs. Da würde ich dir jetzt also locker ein 5,3 geben.
Wow, so gut.
Ha? Ja, das ist schon fast sehr gut.
Fast sehr gut, ja. Danke vielmals für die grosszügige Benotung.
Ja, natürlich alles im Hintergrund, dass wir dich wieder ein bisschen mit einem lachenden Auge sehen.
Danke vielmals, dass du es geschafft hast. Ich strahle wie ein Honigkuchenrüssli.
Apropos Honigkuchenrüssli. Honigkuchenrüssli.
Man sagt doch im Deutschen Honigkuchenpferd. Das ist einfach eingeschweizert.
Jonathan, merke. Merke, man kann nicht einfach jedes hochdeutsche Sprichwort ins Schweizerdeutsche ummodeln. Das ist wie, dass das schweizerdeutsche Sprichwort oder deutsche Sprichwort nicht kannst auf Englisch 1:1 übersetzen.
Aha. Ist das nicht... Also könnte man jetzt zum Beispiel nicht... It's not over till the fat lady sings. Das kann man jetzt nicht ins Deutsche überziehen.
Ja, oder it doesn't go on a cow skin.
Ja, on a cow skin, richtig, genau.
Es geht einfach nicht.
It's dead trousers time, ja. Tote Hosenzeit.
Ja. Aber... Wir kommen zurück. Ich habe begriffen, dass du etwas Süßes fühlst. Und darum würde ich doch sagen, wir gehen gerade über ins Dessert.
Dessert.
Zum Abschluss von unserer 10. Folge Zürich Schnetzlet möchte ich kurz noch auf eine Polizeimeldung aus Winterthur schauen, die bei uns in der Redaktion reingeflattert ist.
Ich hoffe aber, es ist eine süße Polizeimeldung als Dessert.
Es ist eine herzige Polizeimeldung. Das zählt hoffentlich auch in deinen Augen.
Ich denke schon.
Also, mit der Überschrift «Kleinkind sperrt seine Eltern ein». Tönt doch schon mal lustig, oder?
Das tönt verheißungsvoll.
Ja. Von der Stadtpolizei Winterthur ist die reingeflattert. Und zwar ist ein Tag nach dem Dreikönigstag, also am 7. Januar, hat ein zweijähriges Kind in Winterthur in einer Wohnung der Vater und die Mutter jeweils in ein separates Zimmer eingesperrt, eingeschlossen.
Mit zwei?
Mit zwei, wie geht das?
Das musst du auch noch können.
Das musst du auch noch können. Und dann sind die natürlich dort festgehockt und haben nicht in den Rest der Wohnung können und also auch nicht an die Türen und dort rausgehen und sich auch nicht ums Kind kümmern. Also ganz eine prekäre Situation, oder?
Und in zwei verschiedenen Räumen.
Und in zwei verschiedenen Räumen.
Sonst hätte man einfach können sagen, it's Mama time.
Oder it's Mama time oder it's Daddy time. Ja, genau. Und dann ist der Vater auf den Balkon raus, hat offenbar aus seinem Zimmer dann einen Zugang gehabt zum Balkon, hat sich dort irgendwie runtergelassen, ist dann zum Nachbar und ist mit der Hilfe vom Nachbar in die eigene Wohnung wieder eingebrochen.
Der hat sicher einen Schlüssel hinterlegt beim Nachbar.
Nein, er ist wirklich eingebrochen in die eigene Wohnung, um die ganze Situation zu klären. Ich tue da kurz zitieren. Da sich das Problem nicht lösen ließ, sprang der Vater vom Balkon und bat seinen Nachbarn um Mithilfe. Dieser parkte seinen Wagen unter der Küche des Familienvaters, der dadurch das Küchenfenster erreichen konnte, dieses einschlug und so zurück in seine eigene Wohnung gelangte.
Ja, super.
Und dann hat er dort eben seine Frau können befreien und auch das Kind wieder in die Obhut nehmen. Und das Ganze hat den Polizeieinsatz natürlich ausgelöst, weil ein Nachbar hat das gesehen, dass da zwei dunkle
Gestalten einsteigen.
Ja, genau. Und das Ganze hat den Polizeieinsatz ausgelöst und dann sind Polizisten und Polizistinnen vor Ort gewesen und dann hat sich das Ganze irgendwie geklärt. Herzig.
Aber glimpflich ausgegangen für alle Beteiligten.
Glimpflich ausgegangen.
Außer fürs Küchenfenster.
Außer fürs Küchenfenster. Laut dieser Polizeimeldung Vater, Mutter und auch Kind nicht verletzt. Herzigen Abschluss, oder? Von unserer heutigen Folge.
Ich glaube, mit dem Abschluss können wir unsere Hörerinnen und Hörer wohlbehalten in die nächste Woche gehen.
Bleibt uns treu, hört wieder rein, wenn es nächste Woche, nächsten Donnerstag, wir kommen ja immer am Donnerstag raus, wieder heisst
Zürich Schnetzlets.
Zürich ist eine schöne Stadt.
Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen.
Ich kann gratis Klasse essen, egal wo.
Ein gutes Zürich Schnetzlets.
Zürich Schnetzlets, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.